In seinem Vorwort schreibt Lukas über das Evangelium, dass es schon einige andere Evangelien gegeben hat, dass Leute sich die Mühe gemacht haben, das aufzuschreiben, was um Jesus herum passiert ist, und dass er jetzt auch nochmal angefangen hat, weil er gemerkt hat, wie wichtig es ist, dass man da gute und verlässliche Informationen über die Geschehnisse um Jesus herum hat, dass er angefangen hat, Geschichten zu sammeln, mit Zeugen zu reden und dass er das Ganze dann zusammengefasst hat, geordnet hat und dann niedergeschrieben hat, damit die, die Gott lieben, vielleicht eine konkrete Person, Theophilus, vielleicht aber auch nur ein Symbolname für alle, die sich für Jesus interessieren, damit die, die das lesen, eine verlässliche Nachricht und Information darüber haben, wie das alles mit Jesus so gelaufen ist. Wenn man also so ein Werk verfasst über das Leben Jesu, ist natürlich klar, dass es auch wichtig ist, mal zu beleuchten, wer die Mutter von Jesus ist. Und ich vermute, ihr wisst alle, wer die Mutter von Jesus ist. Das ist Maria. Und da gibt's ja diese tolle Geschichte, wo der Engel ihr erscheint und sagt, Maria, du bist schwanger. Ja, das ist für Frauen vermutlich, ich weiß das gar nicht, immer ein sehr spannender Moment, wenn sie das feststellen, sicherlich auch für Maria. Und sie sagt auch was da drauf, aber im Prinzip wissen wir ganz wenig darüber, wie es in Maria so, was sie so gedacht hat und was sie darüber sich so für Gedanken gemacht hat und für Erwartungen hatte. Und wenn wir in die Bibel hineingucken, ist es so, dass wir ganz selten irgendwo was geschrieben finden, wo es um die inneren Beweggründe und die innere Befindlichkeit geht. Das ist eine Sache, die in unserer heutigen Zeit super wichtig ist. Manche leben davon, dass sie innere Befindlichkeiten vor der Welt ausbreiten und twittern und jeder weiß, irgendwie gerade ist ein Waschlappen vom Haken gefallen. Aber in der damaligen Zeit war das eigentlich gar nicht so. Und trotzdem versucht Lukas ein bisschen darzustellen, was so die Maria gedacht hat. Weil die Geschichte zwischen Maria und Jesus ist ja gar nicht so einfach. Ich meine, wie erzieht man so einen Sohn Gottes? Wie handelt man das, wenn er mit 12 Jahren auf einmal abhaut und im Tempel irgendwie sich mit rumdiskutiert, anstelle nach Hause zu kommen? Oder wie ist das, wenn alle Leute Jesus toll finden und man selber denkt, der müsste mal nach Hause gehen, der ist langsam durchgeknallt, der braucht mal Ruhe. Und wie ist das, wenn man sieht, wenn er dann trotz allen Versuchen scheitert und am Kreuze stirbt? Und um das so ein bisschen zu illustrieren, ist im Lukas-Evangelium eine Stelle, wo ein bisschen von vielleicht von der Idee, die Maria hatte, beschrieben, nämlich in dem Loblied der Maria, was in der lateinischen Bibel Magnificat heißt, und so wird das in vielen christlichen Bereichen auch gehandelt. Ich lese. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und sein Nachkommen auf ewig. 3 Gedanken möchte ich euch mitgeben. Der erste Gedanke ist, Gott hat Großes verheißen, aber Maria hat es nicht ganz verstanden. Maria ist eine besondere Person. Sie ist eigentlich die besonderste Person der Geschichte, so als normaler Mensch, denn sie steht an der Stelle, die keine andere Person einnehmen kann. Sie ist die Mutter von Jesus, dem Messias. Und das war nach damaligem jüdischem Verständnis schon voll der Hammer, zu wissen als Frau, ich bin die Mutter vom Messias. Mein Volk hat seit Generationen darauf gewartet und ich bin's. Da ist ein Jackpot gar nichts gegen. Das kann man gar nicht vorstellen, was das ist. Und Maria hat natürlich jetzt auch an diesen Sohn Erwartungen. Ich meine, alle Eltern haben Erwartungen an ihre Kinder. Und aber wenn man verheißen von einem Engel verheißen kriegt, das ist der Messias, dann hat man natürlich auch besondere Erwartungen. Das ist so, wie wenn bei der Geburt irgendwie Eltern bescheinigt wird, ihr Kind hat übersinnliche Kräfte oder hat einen IQ von 160, das haben wir schon bei der Geburt festgestellt oder so, dann haben Eltern ja auch komische Erwartungen und fragen sich, wie wird das werden? So war das bei der Maria. Und die Erwartungen, die Maria hat an Jesus, den kommenden Messias, sind die Erwartungen, die aus ihrer Umgebung auf sie einflossen. Nämlich die Erwartung, dass der Messias ein mächtiger König sein wird, so wie David, und dass er das Volk Israel befreien wird, so wie David. Das heißt, mit militärischen und politischen Aktionen wird er Israel befreien, wird Israel sich selbst regieren können, wird nicht von anderen Völkern ausgebeutet werden, und er wird Gerechtigkeit herstellen. Und Gerechtigkeit wird er herstellen, indem er ehrliche, unabhängige Richter einsetzt, indem die Bösen knallhart bestraft werden und die Guten gefördert werden. Und indem Ordnung in das Land hineinkommt und Menschen wieder aufatmen können und in Freiheit leben können. Und an diesem Traum ist ja auch nichts falsch. Das sind Ideale, die überall im Alten Testament vorkommen. Und das sind Ideale, von denen wir ja selber auch wissen, dass das Ideale sind, nach denen wir uns sehnen. Wir hier in Deutschland nicht, weil wir das meiste davon haben. Aber in wie vielen Ländern sehnen sich die Leute vielleicht gerade jetzt heute Morgen danach, mal einfach das sagen zu können, was sie wirklich denken? Wie viele Reporter, wie viele Leute, die im Internet irgendwas bloggen, würden sich danach sehnen, einfach mal was sagen zu können, was sie denken? Ob es wahr ist oder falsch, egal, einfach nur frei sein und seiner Meinung Lauf lassen. Ein Wert, den wir gar nicht kennen, weil er für uns selbstverständlich ist. Das heißt, diese Sehnsucht, die Maria in dem Magnificat ausdrückt, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, diese Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit, ist was, was voll auf der Linie des gesamten Alten Testamentes liegt, was nicht falsch ist. Und trotzdem ist der Plan, den Jesus hat, die Art und Weise, wie Jesus sein Messias sein Leben wird, vollkommen anders. Und wenn man vorsichtig hineinguckt in die Evangelien, kann man sehen, dass es da zwischenzeitlich diese Dissonanzen gibt, wo die Familie Jesu, wer auch immer das jetzt ist, ob er wirklich Brüder hatte oder ob es nur die Cousins waren, sich Sorgen machten und dachten, der geht in die falsche Richtung. Das geht alles schief. Der soll doch gegen die Römer kämpfen und nicht irgendwie die Leprakranken heilen. Das ist auch gut, aber es muss doch in eine andere Richtung gehen. Und Maria ist mit daran beteiligt. Und an diesem Magnificat können wir sehen, dass Maria die eigentliche Mission Jesu erstmal nicht verstanden hat, sondern genau die Vorstellungen genommen hat, die alle zu ihrer Zeit hatten, von dem, wie der Messias handeln sollte, und die auch in der Bibel drin gestanden haben und die auch nicht falsch sind. Gott hat also Großes der Maria verheißen, und obwohl Maria an dem Kernpunkt der Geschichte ist, hat sie es doch nicht ganz richtig verstanden. Ich meine, das ist doch erstmal eine große Entlastung. Wenn Maria das nicht ganz gecheckt hat, wie das in ihrem Leben laufen soll, dann ist es auch voll okay, wenn wir mal planlos durch das Leben stiefeln und uns wundern, warum ist das jetzt so gelaufen, wieso ist das so? Dann können wir auf Maria gucken und können denken, okay, wenn Maria eine Weile gebraucht hat, dann habe ich auch eine Weile Zeit. Mein zweiter Gedanke, Gott hat Maria Großes getan, aber Spaß macht es nicht. Da ist Maria also an diesem Schnittpunkt der Geschichte und ist die Mutter des Messias, aber das bedeutet nicht, dass sie ohne Ende Spaß mit Jesus hat, sondern sie erlebt schwere Zeiten. Sie erlebt diese Entfremdung, wo Jesus in eine vollkommen andere Richtung geht. Irgendwann scheinen die beiden sich dann wieder anzunähern. Und dann muss sie erleben, wie Jesus auf klägliche Weise scheitert, nach diesem großartigen Einzug, und dann gefoltert und getötet wird. Und sie ist jemand, der nicht die Augen davor verschließt, sondern sie ist bei der Hinrichtung ihres Sohnes dabei. So nah, dass sie in Rufweite ist und Jesus ihr noch eine letzte Anweisung geben kann, beziehungsweise einem seiner Lieblingsschüler eine Anweisung geben kann, dass für seine Mutter Maria gesorgt wird. Was auch zeigt, dass Jesus, der zwischenzeitlich gesagt hat, meine Familie sind die, die sich nach Gott ausstrecken, ich kenne euch nicht, und meint damit seiner Familie, dass er jetzt auf einmal am Kreuz seine Mutter wahrnimmt und nicht sagt, Frau, ich kenne dich nicht, sondern mit den letzten Worten, die er sagt, noch guckt, dass Maria sozusagen eine Altersversorgung hat und sinnvoll leben kann. Also da schließt sich was, sie kommen wieder zusammen. Aber an dem Moment, wo sie ganz eng zusammenkommen, muss Maria sehen, dass sie stirbt. Nun, woran kann man die richtigen Wege Gottes erkennen? Ich meine, da gibt es erstmal eine Grundregel, die 10 Gebote. Das ist schon mal eine große Nummer. Da kann man schon einiges von ablesen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Das ist schon mal eine klare Richtlinie, wo man sehen kann, okay, in diese Richtung sollte mein Leben nicht gehen. Aber darüber hinaus gibt es ja ganz viele Entscheidungen in unserem Leben, die wir treffen, wo wir uns fragen, ist das Gottes Wille? Oder bin ich auf dem Weg Gottes? Ist das richtig, was ich tue? Oder bin ich hier an der falschen Stelle? Und woran sollen wir das messen? Und genauso wie Maria ihre Erwartungen des Messias aus ihrer Zeit genommen hat, genauso machen wir das auch. Und wir messen mit den Maßstäben, mit denen wir denken, das gehört eigentlich zu einem richtigen Leben dazu. Und wenn Gott ja einen Plan für unser Leben hat und das Richtige für uns tut, dann muss ja auch das Richtige irgendwie vorkommen. Und das Richtige, was wir ganz natürlich in Westeuropa oder in Deutschland denken, ist, das Richtige ist, dass es irgendwie Sinn macht, dass es Spaß macht, dass es einem gut geht. Ich meine, was ist daran falsch, dass es einem gut geht? Eigentlich nichts. Was ist falsch daran, dass man Spaß hat? Eigentlich auch nicht. Also, das sind auch sinnvolle Sachen. Steht auch nirgendwo in der Bibel, du sollst keinen Spaß haben. Oder dir soll es nicht gut gehen. Also es ist vollkommen gerechtfertigt. Trotzdem aber ist es in diesem Falle von Maria so, dass diese Maßstäbe für ihr Leben nicht gelten. Sie hat ein Leben voll von Schmerzen. Sie hat ein Leben, in dem nicht alles glatt läuft, in dem sie schwere Sachen durchmacht. Und trotzdem ist es der Weg Gottes. Und so ist es, glaube ich, auch in unserem Leben, dass wir unter Umständen in Situationen hineinkommen, wo wir uns lösen müssen von den Vorstellungen, die wir für den Plan Gottes halten, die wir halten für das ist wohl das, was Gott für unser Leben will, und wo wir darauf gucken müssen, dass vielleicht diese Vorstellungen schon irgendwo richtig sind, aber in dieser konkreten Situation nicht für uns zutreffen. So wie bei Maria der Wunsch, dass ihr Sohn ein schönes Leben hat, eine nette Frau findet, tolle Kinder hat und ein langes, glückliches Leben hat mit seiner Schreinerwerkstatt, nicht das ist. Oder dass er Messias wird und so wie König David so eine Riesenstadt aufbaut. Die Wünsche sind voll okay, aber sie sind nicht dran. Marias Leben geht anders. Die Tatsache also, dass das Leben von Maria schwierig war und dass das Leben von Jesu vollkommen anders läuft, ist kein Hinweis darauf, dass sie auf dem falschen Weg lag, sondern das war der Weg Gottes mit Maria. Und mit Jesus. Von daher, wenn unsere Lebenswege in Bahnen gehen, die nicht so sind, wie wir es erwartet hätten oder wie wir denken, dass das bei Christen so laufen sollte, kann ein Hinweis sein, dass wir uns auf einer schiefen, auf einer falschen Bahn befinden. Es kann aber auch sein, dass das der Weg Gottes ist mit uns. Also vorsichtig mit unseren Urteilen. Und der dritte Gedanke: Gott glauben und bedeutet ein ganzes Leben lang Vertrauen. Maria sagt am Anfang da, wo der Engel kommt, ja, mach mit mir, was du willst, das wird schon richtig gut sein, ich bin die Dienerin des Herrn. Das ist echt ein starker Satz, wenn man den einfach mal so sagt. Und wenn wir uns das Leben von der Maria angucken, dann kann man sehen, dass sie in unterschiedlichen Situationen immer wieder lernen muss, auf Gott zu vertrauen. Da kommen sie nach Nazareth und nach Bethlehem und es ist kein Platz und sie müssen in den Stall. Das erwartet man für so die Geburt des Messias nicht. Kann man vielleicht noch hindrehen, weil man sich denkt, na gut, okay, David war ja auch Hirte, ist vielleicht cool, wenn man sagen kann, Jesus, der neue Messias, ist auch in einem Stall geboren. Kann man noch PR-mäßig irgendwie aufwerten. Aber dann die Flucht nach Ägypten, das ist sicherlich schon eine Sache, die man von einem mächtigen Messias nicht erwartet hätte. Und dann die Nummer, dass Jesus auf einmal andere Dinge tut, so wie er gar nicht handeln sollte als Messias. Und dann zum Schluss das Scheitern. Maria muss immer wieder lernen, auf Gott zu vertrauen und ihrem Sohn zu vertrauen, der Messias und der Sohn Gottes ist. Und ich glaube, dass sie da unterschiedliche Phasen in ihrem Leben durchmacht. Und ich glaube, so geht es in unserem Leben auch. Wenn wir an irgendeinem Punkt unseres Lebens sagen, Gott, ich will dir vertrauen, dann ist das eine super Sache. Aber dann gilt das unter Umständen nur für diese Situation. Und auch wir werden in unserem Leben unterschiedliche Etappen haben und unterschiedliche Herausforderungen haben. Manchmal wird vielleicht die Herausforderung sein, dass alles so super klappt, dass es anstrengend ist, dankbar zu sein für das Kleine. Mal wird unser Leben vielleicht so schwierig sein, dass es eine Herausforderung ist, überhaupt für irgendwas dankbar zu sein oder sich vorzustellen, dass Gott einen noch lieb haben kann. Es sind in unserem Leben immer wieder neue Phasen, wo wir uns bewusst entscheiden müssen, ich will Gott vertrauen und ich will gucken, ob der Weg, auf dem ich mich befinde, der Weg Gottes ist. Gott glauben bedeutet ein lebenslang Vertrauen und das meiner Meinung nach können wir an der Maria sehen, die zu Beginn große Worte spricht und die große Erwartungen hat an Jesus, die auch gerechtfertigt sind und die einen Großteil dieser Erwartungen abgeben muss und die Jesus von einer ganz anderen Art kennenlernen muss und die trotzdem ihm vertraut und die am Ende seines Lebens, am Tod, dabei sein darf, wie er stirbt und die dabei sein darf, wie er aufersteht und da letzten Endes die Auflösung sieht. Und am Anfang hat sie gesagt, ich bin eine kleine Dienerin und man hätte sicherlich was machen können aus der Position, ich bin die Mutter Jesu. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob das die knallharte patriarchale Struktur der aufkommenden katholischen Kirche war, die Maria irgendwie keine Rolle in der Bibel richtig zugemutet hat. Wobei andererseits läuft ja auch ein Riesenbohai um die Maria. Oder wie auch immer man das interpretiert, dass sie keine Herrschaftsrolle in der Gemeinde hat. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass sie tatsächlich ihre Aufgabe gesehen hat und wusste, wo ihr Platz war und nicht mehr brauchte. Vielleicht ist es so, dass sie ihren Platz gesehen hat als die Mutter Jesu und das ist es und sie muss nicht auch noch die erste Päpstin werden, bevor ab dann irgendwann die Männer alle anfangen. Ich glaube auch, das ist eine wichtige Sache des Vertrauens, dass wir darauf vertrauen, dass die Rolle, die Situation, die Gott uns gibt in unserem Leben, dass die okay ist. Und dass wir nicht gucken müssen, ob wir größer rauskommen oder ob wir uns demütiger machen, sondern dass wir annehmen können, wer wir sind und wie wir sind. Auch das ist eine Sache, die wir immer wieder in unserem Leben annehmen müssen. Die Frage ist also, wenn ihr Gott vertraut und irgendwann einmal gesagt habt, Gott, ich will dir vertrauen, in welchen Situationen eures Lebens ist es heute dran zu sagen, Gott, ich will dir wieder vertrauen, auch wenn ich es nicht verstehe. Und falls ihr diesen Satz noch nie so formulieren konntet, Gott, ich will dir vertrauen, dann ist die Frage, möchtest du das heute zu Gott sagen, ich will dir vertrauen und deinen Weg gehen? Wir hören jetzt ein Flötenstück und was natürlich auch einen Titel hat, der damit zu tun hat. Und in der Zeit könnt ihr einfach ein bisschen so eure Gedanken nachhängen und ein bisschen stille sein.